ARD.
Es ging ein richtiger Seufzer der Erleichterung durch den Saal nach der Rede von Rubio, weil man sie mit Vance verglichen hat. Aber wer nach der ersten Euphorie tiefer über den Text nachgedacht hat und ihn vielleicht auch nochmal nachlas, der bekam sehr klar mit, dass die Amerikaner ein Europa der Nationalstaaten wollen, ein Europa, das sich religiös orientiert und ein Europa, das weniger Regulierung hat.
Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter zum Ergebnis der Münchner Sicherheitskonferenz.
Wir ziehen eine Bilanz dieser weltweit beachteten Tagung im Bayerischen Hof.
Europa diskutiert über einen eigenen atomaren Schutzschirm. Ist das realistisch?
Bundespräsident Steinmeier ist in den Libanon gereist und sagt deutsche Unterstützung zu.
Die Palästinenser sind empört über eine neue Entscheidung der israelischen Regierung.
Und Düsseldorfs Karnevalisten lassen sich von der russischen Justiz nicht einschüchtern. Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 16. Februar um 16 Uhr. Ja, Thorsten, ich würde gerne mit dir nochmal auf die Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende zurückschauen und probieren, ob wir sowas wie eine Bilanz hinbekommen. Du hast dich durch die Bewertungen und Kommentare gearbeitet heute. Was ist da der Tenor?
Ja, im Mittelpunkt stand in München ja das transatlantische Verhältnis und dazu jetzt insbesondere die Reden von US-Außenminister Rubio und von Bundeskanzler Merz, der die Tagung am Freitag eröffnet hatte. Zur Rede Rubios heißt es einmütig in fast allen Kommentaren, er sei konziliant im Tonfall gewesen, aber auch klar in der Sache. Seine Kernsätze waren, die USA bauen weiterhin auf die europäischen Verbündeten, sind bereit zur Zusammenarbeit, aber zu ihren neuen Bedingungen. Und die heißen, wir handeln als mächtige Nation, nicht im Rahmen der UNO. Die Rede hat wegen des Angebots zur Zusammenarbeit in Europa durchaus ein bisschen für Erleichterung gesorgt. Das sagt zum Beispiel der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter auf NDR Info. Wir haben es am Beginn gehört. Das sagt auch die EU-Außenbeauftragte Kallas in einem Interview mit den ARD-Kollegen Tina Hassel und Kai Küstner. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Es gab definitiv einen Seufzer der Erleichterung im Raum, wenn Rubio sagt, dass Europa wichtig ist, dass wir gute Bindungen zu Amerika haben. Seit Jahren ist das so und so wird es auch in Zukunft sein, dass wir sehr verflochten sind. Ich denke, es war gut, das zu hören. Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass die Mehrheit der Amerikaner die Europäer als Verbündete sehen. Darauf müssen wir aufbauen. Wir wollen starke transatlantische Bindungen. Manchmal hat es sich angefühlt, als wären wir in dieser Beziehung allein. Als wäre das einseitig. Heute denke ich, dass die Botschaften sehr beruhigend waren. Aber wir wissen natürlich auch, dass Rubio der pro-europäischste, der pro-Transatlantiker in der Regierung ist. Daher stellt sich immer die Frage, ob dies auch die Ansichten von Präsident Trump widerspiegelt.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich auf die USA nicht mehr hundertprozentig verlassen kann. Das hat ja schon die damalige Bundeskanzlerin Merkel während der ersten Amtszeit von Trump festgestellt, oder?
Ja, und europäische Länder haben ja daraus auch Schlüsse gezogen. Sie sind dabei, eigene militärische Stärke aufzubauen, um sich selbst verteidigen zu können, auch ohne die USA im Notfall. Bundeskanzler Merz hat das in seiner Rede angesprochen. Auch wenn diese Entwicklung natürlich noch ziemlich am Anfang steht. Merz hat aber auch selbstbewusst darauf hingewiesen, dass Europa etwa in Handelsfragen oder in der Klimapolitik eine andere Politik verfolgt als die USA und er will an einer regelbasierten Ordnung auch möglichst festhalten. Meine Kollegin Anna Engelke sagte heute früh auf NDR Info, Europa und die USA, das seien vielleicht keine Freunde mehr, sie blieben aber Partner. Und so ähnlich hat sich unser Korrespondent Marc Duggel geäußert auf NDR Info. Da ging es heute ebenfalls um eine Bilanz der Münchner Gespräche.
Ich glaube, das war ein Punkt, wo sich tatsächlich Rubio und auch Merz in ihrer Analyse relativ einig sind. Die alte internationale Ordnung, die auf Rechten und Regeln beruht, die gibt es so nicht mehr. Und das hat Merz so wörtlich gesagt und Rubio auch, nur ziehen sie unterschiedliche Schlüsse daraus. Rubio sagt, wir müssen diese neue Welt quasi jetzt umarmen. Wir gucken auch in die Zukunft. Wir brauchen eine Vision eines starken Westens und da brauchen wir Europa an der Seite, allerdings zu unseren amerikanischen Bedingungen. Und Merz sagt, nein, wir wollen eine Welt haben, in der weiterhin Prinzipien des Freihandels beispielsweise und der offenen Gesellschaften gelten. Und beide wissen aber auch, dass sie es mit China aufnehmen müssen, der großen aufkommenden Supermacht, die sehr, sehr selbstbewusst ihre Ziele verfolgt. Also an diesem Punkt sind sie sich zumindest einig.
In München ging es ja auch um die Frage, ob Europa für die Verteidigung einen eigenen atomaren Schutzschirm benötigt. Vorhin habe ich auf NDR Info die Nachrichten präsentiert und hatte eine Meldung dabei, dass Polens nationalkonservativer Präsident Nawrocki sich dafür ausgesprochen hat, dass sein Land eigene Atomwaffen entwickeln möchte als Schutz vor Russland.
Ja, dieses Thema, das kommt immer mal wieder auf. Grundsätzlich, glaube ich, sind alle europäischen Länder froh über den atomaren Schutz durch die USA und kein verantwortlicher Politiker wird den ohne Not in Frage stellen. Und bisher tut das auch niemand. Trotzdem gibt es aber durchaus Gespräche zwischen Deutschland und Frankreich über eine Zusammenarbeit bei dem Thema, wobei die Bundesregierung immer klarstellt, dass Deutschland nicht nach eigenen Atomwaffen strebt. Unser Kollege Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist mal der Frage nachgegangen, ob ein eigenständiger europäischer Atomschutzschirm überhaupt möglich wäre.
Theoretisch ja, praktisch wäre das erstens irrsinnig teuer, würde dauern und wäre zweitens politisch extrem kompliziert. Bisher hat nur noch Frankreich als einziges EU-Mitglied eigene Atomwaffen. Der Kanzler hat gerade erklärt, er führe erste Gespräche mit dem französischen Präsidenten Macron über eine gemeinsame nukleare Abschreckung. Knackepunkt dabei, das Sagen und die letzte Entscheidung über französische Atomwaffen, die liegt und wird immer liegen beim französischen Präsidenten. Wie also andere EU-Staaten oder Deutschland wirklich teilhaben lassen? Und was wäre beispielsweise, wenn in Frankreich etwa eine rechtspopulistische Regierung den Präsidenten stellte? Dazu kommt, das französische Arsenal ist eben nicht ansatzweise groß genug. Auch nicht, wenn man die gut 120 britischen Atomwaffen noch dazu zählt, um einen amerikanischen Schutzschirm glaubwürdig zu ersetzen. Deswegen warnen ja Politiker wie Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, oder auch der Verteidigungsminister Pistorius gerade davor, dass die Amerikaner irgendwann sagen, naja, wenn Europa jetzt ständig über eigene Atomwaffen redet, dann sollen sie doch künftig selbst sehen, wie sie ihren Schutzschirm aufbauen.
Was auffällt, der Krieg in der Ukraine stand in München nicht so sehr im Fokus der Diskussion und Gespräche, oder?
Also er spielte schon eine große Rolle, aber nicht mehr die zentrale wie in den vergangenen Jahren.
Wir haben gestern berichtet, dass in der Ukraine der frühere Energieminister Haluschenko festgenommen worden ist, als er versucht hat, das Land zu verlassen. Gibt es dazu was Neues?
Ja, es wurde jetzt Anklage erhoben, und zwar wegen Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Während seiner Zeit als Minister von 2021 bis 2025 soll er Schmiergelder kassiert haben. Von 7 Millionen Dollar ist die Rede, die auf ausländische Konten überwiesen wurden, unter anderem um seinen Kindern eine Ausbildung in Schweizer Schulen zu bezahlen. Haluschenko bestreitet das.
Dann, Thorsten, lass uns jetzt auf den Nahen Osten schauen. Da ist Bundespräsident Steinmeier gerade im Libanon unterwegs und hat dem Land weitere deutsche Hilfe zugesagt.
Ja, der Libanon, das ist ja ein sehr fragiles Staatsgebilde, verschiedene Gruppen. Und heute war davon in diesem Podcast auch schon die Rede, heute früh. Steinmeier setzt schon mit seiner Reise ein Zeichen deutscher Solidarität. Und er hat in einer Pressekonferenz in Beirut dann auch gesagt, dass das Land mit weiterer deutscher Unterstützung rechnen kann. Steinmeier rief die Verantwortlichen aber auch dazu auf, die radikale Hisbollah-Organisation zu entwaffnen, wie das zugesagt wurde. Das ist bisher aber nicht geschehen. Und Steinmeier sagte dann noch, wir wissen, dass das nicht so einfach ist, aber anders wird es keinen Rückzug Israels geben.
Wir hatten das Thema schon letzte Woche kurz besprochen. Es geht um das Westjordanland und das Vorhaben der israelischen Regierung, dass Ländereien in dem Palästinensergebiet als israelisches Staatseigentum registriert werden können. Wie ist da der Stand?
Also das Kabinett in Jerusalem hat ein solches Verfahren nun gestern gebilligt, mit der Begründung, Rechtssicherheit zu schaffen. Die Palästinenser betrachten das natürlich als Affront, denn das Westjordanland ist für sie Kernstück eines zukünftigen eigenen Staates und sie wollen es nicht zerstückelt sehen durch immer mehr israelische Siedlungsgebiete. Die Autonomiebehörde in Ramallah nennt Israels Entscheidung de facto den Beginn eines Annexionsprozesses. Ägypten, Katar und Jordanien werfen Israel Bruch des Völkerrechts vor.
Und wie reagiert die Europäische Union?
Die spricht von einer neuen Eskalation und hat Israel aufgerufen, diese Entscheidung rückgängig zu machen.
Zum Schluss machen wir noch einen kleinen Ausflug in den deutschen Straßenkarneval. Und den gibt es in seiner Reinform ja nur am Rhein. Die Umzüge in Köln, Düsseldorf und Mainz leben von Spott und Satire, was so einigen Betroffenen gar nicht so richtig in den Kram passt. Du weißt bestimmt, worauf ich anspiele.
Ja, der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly, der hat sich nicht einschüchtern lassen, obwohl ihm in Russland in Abwesenheit der Prozess gemacht wird. Wegen Verunglimpfung russischer Staatsorgane, das bezieht sich jetzt auf frühere Karnevalsumzüge. Putin war heute trotzdem gleich dreimal auf Motivwagen in Düsseldorf vertreten. Einmal steuert er eine blaue Drohne mit der Aufschrift AfD. Ein weiterer Wagen zeigt ihn mit US-Präsident Trump, wie beide Europa verspeisen. Und der dritte Putin-Wagen, der nimmt die juristische Verfolgung Tillys ins Visier. Ein grimmig dreinschauender Putin spießt einen kleinen Karnevalsnarren mit dem Schwert auf.
Hat sich der Düsseldorfer Wagenbauer denn dazu geäußert?
Ja, er hat sich gegenüber der deutschen Presseagentur geäußert und er hat gesagt, dieser Wagen ist unser närrischer Kommentar zu der ganzen Sache. Es ist ein Duell mit sehr ungleichen Waffen. Auf der einen Seite die Waffen des russischen Staates, die recht scharf sind, und dann eben unsere Waffe. Das ist einfach nur die Satire. Die ist aus Pappe und die kann nicht töten.
Die ist mir ehrlich gesagt auch lieber. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.